Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, dein Podcast für die pädagogische Arbeit mit Kindern. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Der Podcast hat in den letzten Wochen seinen zweiten Geburtstag gefeiert. 2 Jahre Pädagogik mit Herz, unglaublich. Für mich mehr als 70 Podcast-Folgen, ganz, ganz viele unglaublich tolle Podcast-Gäste, so viele wunderbare Hörerinnen und Hörer, so viel tolles Feedback, das von euch in den letzten 2 Jahren kam. Und deshalb habe ich mir etwas überlegt für den zweiten Geburtstag von Pädagogik mit Herz oder zum zweiten Geburtstag von Pädagogik mit Herz. Und zwar möchte ich sehr gerne 2x2 Pädagogik mit Herz Affirmationskartensets an euch verlosen. Und schau dazu einfach auf meine Facebook-Seite oder auf meiner Instagram-Seite @pädagogikmitherz und kommentiere das Gewinnspiel und damit hüpfst du in den Lostopf und ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht eine der beiden Gewinnerinnen bist und ein Affirmationskartenset für dich und deine Lieblingskollegin oder deinen Lieblingskollegen gewinnst. Ein Affirmationskartenset, das mit mehr als 45 stärkenden, inspirierenden Impulsen für die Arbeit mit Kindern gefüllt ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch damit eine kleine Freude bereiten kann. Jetzt aber zu der heutigen Podcast-Folge mit Melanie Wohnert und dem Thema Selbstmitgefühl. Melanie Wohnert ist Achtsamkeitslehrerin und Trainerin in Unternehmen und an Schulen und ist von ihrem Grundberuf eigentlich Diplom-Mathematikerin, hat lange Zeit als Führungskraft gearbeitet und sich dann dem Thema Achtsamkeit, Selbstmitgefühl gewidmet. Sie ist auch Gründerin der Schulinitiative MindSchool und ich freue mich so, dass ich mich mit Melanie zum Thema Selbstmitgefühl unterhalten durfte, denn es ist so ein unglaublich wichtiges Thema, gerade für pädagogische Fachkräfte, für die Arbeit mit Kindern, denn es kann so viel Druck und Stress nehmen und so viel Gelassenheit und Leichtigkeit auch in unseren Alltag bringen. Und ich habe mit Melanie darüber gesprochen, was Selbstmitgefühl bedeuten kann, auch was der Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl ist. Wir haben über Forschungsergebnisse zum Thema Mindful Self-Compassion gesprochen. Wir haben auch mögliche Vorurteile zu dem Thema etwas aus dem Weg geräumt und wir haben auch über Melanies ganz konkrete Rituale und Routinen aus ihrem Alltag gesprochen. Und ja, ich wünsche dir von Herzen sehr viel Freude mit dieser Podcast-Folge und hoffe, dass du dir so einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und ja, los geht's. Viel Freude. Liebe Melanie, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich einfach unglaublich, mich mit dir heute auf den Weg zu machen und in das Thema Selbstmitgefühl einzutauchen. Darauf freue ich mich und herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Lisa. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr und ich schätze deinen Podcast sehr und finde ja schon allein diesen Titel Pädagogik mit Herz so treffend. Das berührt mich schon im Herzen. Also danke, dass ich da sein darf.
Gerne, gerne. Wir tauchen am besten gleich direkt in das Thema ein. Was bedeutet denn für dich Selbstmitgefühl?
Für mich bedeutet Selbstmitgefühl, mit mir wohlwollend umzugehen, gerade dann auch, wenn es schwierig ist. Und das ist ja oft gar nicht so einfach. Also man sagt ja auch gerne, sich selbst die beste Freundin, der beste Freund zu sein. Und das sagt sich so leicht dahin, aber es ist es einfach nicht. Ja? Gerade in den Situationen, wo uns was misslingt, wo wir in Anführungszeichen Fehler machen, ja, da kann man drüber streiten, was ist ein Fehler und was nicht. Aber da diesem inneren Dialog zuzuhören und zu gucken, na, wie gehe ich jetzt in dem Moment mit mir um und dann bewusst vielleicht eine andere Stimme anklingen zu lassen. Das ist für mich selbst Mitgefühl, dann gut mit mir da zu sein, statt mich selber dann niederzumachen, was so oft und so schnell passiert in solchen Situationen.
Wann in deinem Leben bist du denn mit diesem Konzept des Mitgefühls in Kontakt gekommen? Vielleicht wird es nämlich dann auch etwas praktischer und anschaulicher für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, lange bevor mir der Begriff selbst Mitgefühl untergekommen ist, bin ich mit dem Konzept in Kontakt gekommen. Ich war damals Führungskraft, hatte über 100 Mitarbeiter. Und ich habe mich damals sehr stark und sehr gerne mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, war auch in einem Übungskreis und ich habe dann tatsächlich irgendwann auch das Originalbuch gelesen von Marshall Rosenberg und da ist irgendwo auf einer Seite, das ist nicht arg lang, mal ein so ein Absatz oder zwei drinnen zum Thema innerer Dialog. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort angefangen, meinem inneren Dialog zu lauschen und ich bin wirklich erschrocken. Ich habe damals gemerkt, wow, also so wie ich innerlich mit mir spreche, so würde ich mit niemand anders sprechen. Und ich habe eben vorher wirklich schon viel Berührung gehabt mit gewaltfreier Kommunikation und damit auch experimentiert mit Menschen in meinem Umfeld und fand das ganz, ganz toll. Und ich kam vorher nie auf die Idee, anscheinend auf meinen inneren Dialog zu hören. Und dass dort diese ganzen Prinzipien stetig verletzt werden, dass ich mir ständig sage, du musst sowieso und sowieso, also mir wirklich Druck mache, dann auch, wenn was schief geht, sagt, Mai, bin ich blöd und solche Geschichten, ja, die tauchten da auf und zwar nicht selten. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ein spannendes Feld. Ich würde nie so mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprechen. Mich dann auch gefragt, warum eigentlich? Und dann wurde mir das auch sofort klar. Ja, also ich meine, wenn ich Druck ausübe, dann erzeugt das Gegendruck. Und genau das Gleiche ist ja in mir auch passiert. Ja, jeder dieser Druck, da regt sich bei mir innerlich so der Revolutionär, der dann sagt, nein, jetzt erst recht nicht. Also es bringt einfach nichts. Es ist unglaubliche Energieverschwendung. Und da habe ich mich damals auf den Pfad gemacht, auf den Weg gemacht, in diese Richtung auch. Das war etwa 2010, 2011. Und viel später kam ich dann mit dem Konzept des Selbstmitgefühls dann in Kontakt. Und eben auch mit Mindful Self-Compassion.
Mhm. Es ist ja auch ein Feld, das mittlerweile sehr beforscht und erforscht wird. Mhm. Magst du uns vielleicht darüber erzählen, was für Auswirkungen das auch wirklich auf unser Leben haben kann? Genau.
Ja, also ohne da jetzt eine Expertin zu sein in der Forschungsrichtung, kann ich sagen, dass Christine Neff, die ja das Mindful Self-Compassion mit gegründet hat, hat ja selbst in diese Richtung viel geforscht und da gibt's tatsächlich reichlich Ergebnisse und zeigt die Forschung sehr deutlich, dass der innere Kritiker keine Seltenheit ist. Also dass erstens, den hat fast jeder, aber auch dieses Phänomen, dass wir kritischer mit uns selbst umgehen als mit anderen, das stimmt laut Forschung tatsächlich für einen Großteil der Menschen. Also ich weiß die genaue Zahl nicht, aber sie ist über 70%. Ja. Der Menschen sind also sehr viel kritischer mit sich selbst als mit anderen. Und was die Forschung auch zeigt, ist in dem Moment, in dem wir freundlicher werden mit uns selbst, lernen wir, uns anders zu motivieren. Denn eine Sorge ist ja immer, wenn ich mir mit Selbstmitgefühl begegne, dann werde ich irgendwie träge und dann mache ich gar nichts mehr. Und man hat gezeigt in der Forschung, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ich kann mich dann tatsächlich anders und besser motivieren mit einer inneren, freundlichen Stimme, als ich es mit dem Kritiker kann. Ja, das ist zum Beispiel ein faszinierendes Forschungsergebnis. Andere Forschungsergebnisse weisen eben auch darauf hin, dass auch diese Sorge um ja Selbstmitgefühl heißt, ich werde dann zum Egoisten und tue nur Dinge für mich. Auch das stimmt nicht. Auch da weiß man inzwischen aus der psychologischen Forschung, dass das eigentlich Gegenpole sind. Also das egoistische Bild oder zum Beispiel auch dann die extreme Ausprägung des Narzissten bedeutet, da ist kein Selbstmitgefühl da in diesem Krankheitsbild. Und mit Selbstmitgefühl schaffe ich es tatsächlich mit dieser, wenn ich dann liebevoll mit mir selbst umgehe, dann gehe ich automatisch auch liebevoller mit anderen um.
Und da sind wir genau bei dem Punkt angelangt, denke ich, warum das für die Arbeit mit Kindern so wesentlich ist.
Ja. Das ist es, ja. Es gibt auch Sprüche von den alten Griechen, den alten griechischen Philosophen in diese Richtung, die zeigen, was nicht in dir ist, reg dich nicht auf. Ne? Solche Geschichten. Und da gibt's einige in diese Richtung. Und da ist viel Wahrheit drinnen. Denn das, was uns aufregt, wenn es von außen kommt, und das können andere Erwachsene sein, genauso wie Kinder. Kinder haben halt oft ein Faible dafür, genau unsere Schwachstellen zu finden. Ja, dann regt uns das dann besonders auf, wenn das ein Punkt in uns ist, den wir selbst uns nicht zugestehen.
Das ist so, so wichtig. Ich würde das jetzt gerne noch einmal wiederholen. Ja. Deshalb regt er uns so auf, weil wir uns das selbst nicht zugestehen.
Ja.
Wow, also wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, und das sind doch ganz oft die Anteile, die wir weghaben wollen, die wir abwerten, die wir wegdrücken, die wir an uns selbst nicht annehmen können. Wie denkst du?
So ist es ja. Da haben wir... Das sind oft die Punkte, bei denen wir selbst gegenüber, also in unserem Inneren eine Härte entwickelt haben. Ja? Und das kann in verschiedenen Phasen des Lebens entstanden sein. Oft ist es auch in der Kindheit und Jugend bereits, manchmal aber auch viel später, wo wir selbst dann hart dran gearbeitet haben, das wegzubekommen oder das anders zu machen und das dann so sehr uns da verhärtet haben, dass wir das verdrängt haben, ja, das, und mit diesem Verdrängen des anderen geht ja auch immer ein Potenzial verloren. Nämlich dieses Potenzial, in manchen Situationen eben genau auch anders handeln zu können, ja. Angemessen handeln zu können, der Situation entsprechend.
Was würdest du sagen, ist so, der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid?
Das ist auch ein, aus meiner Sicht, ganz, ganz großer Unterschied. Beim Selbstmitleid sitze ich bildlich gesprochen neben mir, wenn ich weine und weine mit. Ja. Und beim Selbstmitgefühl sitze ich selbst neben mir und nehme mich in den Arm. Das heißt, Selbstmitgefühl bedeutet, dass ich mir auch dessen bewusst bin, dass ich nicht allein bin mit diesem Gefühl und dass es auch noch andere Anteile in mir gibt, dass die Welt nicht untergeht. Ja. Und auch, ja, was auch immer mir dann hilft, ja, aber es ist tatsächlich, es macht ja von außen betrachtet nicht so wirklich Sinn, wenn wir jetzt gerade das Bild mit Kindern betrachten, wenn ein Kind weint, setze ich mich auch nicht daneben und weine, sondern ich nehme meine jetzige Kraft wahr, ich nehme voller Mitgefühl dieses Kind wahr, das weint, und ganz intuitiv nehme ich dieses Kind in den Arm. Und so sollten wir es auch mit uns selbst machen. In dem Moment, wo wir leiden, uns selbst in den Arm zu nehmen und nicht reinzufallen in diese typischen Spiralen von wegen, oh, es ist so schrecklich, die ganze Welt ist böse zu mir, immer ich und so weiter und so fort. Da hat ja jeder so seine Sätze auch, die dann hochkommen an Gedanken, die diese Gefühle noch verstärken.
Ich würde gerne auch, etwas ausweiten, nicht nur Leiden, sondern auch Situationen, die mich stressen, die unangenehm ist, weil wir das so oft in unserem Alltag erleben, dass wir uns selbst eben, wie du es schon vorher gesagt hast, motivieren, anfeuern, drängen, unter Druck, unter Stress geraten aufgrund unserer inneren Dialoge und dann eben innezuhalten und zu sagen, okay, ja, schau, das ist wieder eine Situation, wo du ganz schön hart mit dir bist und eben dann dieses Gefühl, dieser Freundin, die dich umarmt oder dieses, ich denke, das kann so hilfreich sein, auch für den PädagogInnen-Alltag.
Ja, absolut. Ja. Und auch da zu sehen, ne, also es ist ja ganz tückisch oft in diesen Situationen, weil wir könnten uns dann auch im nächsten Schritt dafür verurteilen, dass wir wieder hart zu uns sind. Ja. Also das ist oftmals so ein mehrstufiger Prozess. Und wenn man das mit Bewusstheit begleitet und merkt, was in dem inneren Dialog abläuft, dann, also das ist schon fast komisch, ja. Könnte man irgendwie ganze Serien drüber drehen. Ja, ja. Tatsächlich da eben nicht in diese Härte reinverfallen, sondern zu wissen, ja, auch darin bin ich nicht allein. Ja, mit diesem ungünstigen Umgang in dem Moment, das geht so vielen Menschen so. Und einfach den Ballast mal abfallen lassen und mit der Leichtigkeit einladen und zu sagen, und jetzt lass es uns mal anders probieren. Mhm. In diesem einen Moment.
Hast du bestimmte Rituale, Routinen, wie du Selbstmitgefühl für dich praktizierst?
Ja, so ich habe vor allem viele kleine Rituale.
Erzähl uns.
Eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, ist tatsächlich morgens nach dem Aufwachen, dass ich mir erstmal einen guten Morgen wünsche. Ja, und mich nochmal so reinkuscheln für einen Moment in die Decke und mich auch manchmal selbst in den Arm nehme und mir wirklich einen guten Morgen wünsche. Ja? Ich sage dann, guten Morgen, meine Liebe. Und für mich macht das einen riesen Unterschied. Etwas anderes, was ich mir angewöhnt habe, ist tatsächlich bewusst mein Spiegelbild anzuschauen und dabei mich zu beobachten. Und egal, wie zerknittert ich aussehe, trotzdem versuchen, dieses Wohlwollen einzuladen. Und du merkst jetzt schon an meiner Wortwahl mit dem Versuchen, dass mir das nicht immer gelingt. Aber es ist ein Ritual, was mir hilft und was es irgendwie über die Zeit leichter macht. Und inzwischen ist es für mich tatsächlich so, dass wenn ich dann anfange, da innerlich, wenn ich die erste Kritik höre morgens am Spiegel, dass ich dann tatsächlich drüber lachen muss. Und das erleichtert vieles. Weil dieses Lachen allein, also sich lachen zu sehen, hat einen anderen Effekt, als sich komplett zerknittert und knirschend zu sehen. Ja.
Das ist ein tolles Beispiel, weil man daran auch so wunderbar erkennt, wie die Spirale dann weitergeht. Man sieht sich in den Spiegel, man wertet sich ab, man ist frustriert und diese Abwärtsspirale, also da wird es wirklich richtig, richtig gut. Da wird das anschaulich und dann kommen wir in Schule, Kindergarten und dann werden wir irgendwie noch falsch angesprochen und es geht bergab, bergab, bergab. Ich glaube, diese Tage kennen viele.
Genau. Also das hilft mir am Morgen schon. Und was mir dann auch hilft, also bei mir ist es ja so in meinem Beruf, ich sitze dann auch viel am Computer oftmals und dabei habe ich mir angewöhnt, so ein Muster bei mir zu erkennen. Und das ist ein Muster, in dem ich mich festhalte. Also dass ich merke richtig, wie die Anspannung in mir steigt und ich halte mich fest. Und da kommt ganz oft dieser Satz, du musst das jetzt noch fertig machen. Ja? Und wenn ich das erkenne, dann tatsächlich auch mal loszulassen, also bewusst diese Schultern loszulassen und mal 2 Atemzüge einfach nur durchzuatmen, mich dann zu fragen, was brauchst du gerade? und da ehrlich hinzuschauen. Denn es hilft nichts, wenn wir uns dann den Druck machen und uns voranpeitschen. Das führt oft dann genau dazu, dass wir in der Phase gerade sind, in der wir nicht mehr wirklich leistungsfähig sind und dann ausbrechen, ja? Sei es die nächste Ablenkung wahrnehmend, die das Internet vielleicht bietet oder, ja? Oder zigmal zum Kühlschrank laufen, was auch immer es ist. Und das gibt's natürlich überall im Alltag, ne? Diese Muster, also sich selber auf die Schliche kommen. Was sind meine Muster? Was ist es? Ist es die kleine Anspannung im Nacken, an der ich es merke? Ist es ein bestimmtes Gedankenmuster, was ich merke, sobald es kommt? Und dann kurz innehalten und zu fragen, was brauche ich jetzt?
Der Körper ist da auch ein toller Botschafter.
Ja. Da hast du recht.
Melody, und du bist ja Gründerin, Mitorganisatorin eines ganz tollen Projekts MindSchool. Möchtest du uns darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, MindSchool ist eine Schulinitiative, die wir vor mehr als 5 Jahren gegründet haben, mit dem Herzenswunsch, Achtsamkeit in die Schulen zu bringen. So grob gesagt. Und dabei auch so einen Weg gegangen sind. Ich glaube, wir, die es gegründet haben, waren von Anfang an klar darüber, was wir möchten, auch wenn wir es nicht klar formulieren konnten. Wir wissen inzwischen, also inzwischen können wir es auch besser formulieren, denn ich muss sagen, inzwischen dieses Wort Achtsamkeit, also das deutsche Wort hat sowieso so eine komische Härte oft, dieses Achtsamkeit, sei achtsam oder das war jetzt aber unachtsam. Und das englische Wort Mindfulness klingt zwar in diesem Aspekt schöner und weicher und gleichzeitig hat Mindfulness im Deutschen auch dann diese Annotation, dass wir kümmern uns ums Gehirn. Ja, wir verorten das Mind oben im Gehirn. Und worum es uns hauptsächlich geht in der Schulinitiative, ist eigentlich die Heartfulness. Also das vom Gehirn ins Herz kommen oder diese Hirn-Herz-Verbindung wieder herzustellen. Und bei Kindern, also kommt darauf an, aufs Alter, ne? Bei kleinen Kindern geht es eigentlich gar nicht ums Wiederherstellen. Es geht darum, sie nicht kaputt zu machen. Die ist ja da.
Und dafür braucht es Erwachsene, die ihr Herz auch spüren und die mit ihrem Herzen sind und in ihrem Herzen sind. Das genau. Heißt, ihr arbeitet sowohl mit Kindern als auch mit den Begleitpersonen.
Ja, so ist es.
Wow. Wie kann man über euer Projekt mehr erfahren oder wie kann man mit euch in Kontakt treten?
Also wir haben zum einen natürlich eine Webseite, die heißt mindschool.org und da kommt aber auch schon die erste Stolperfalle rein, denn wir schreiben das Cool nicht wie Schule, sondern da fehlt das H. Also das Ganze hat deshalb kein H, weil wir eigentlich von Mind is cool kommen. Genau, und dort findet man also ein bisschen was und dann natürlich auch im Gespräch mit uns.
Ja. Eine abschließende Frage an dich. Wenn es eine Wünschefee geben würde und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Schüler, für die PädagogInnen, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
Ich würde mir wünschen, dass im Bildungssystem wieder mehr Raum da ist für Vertrauen, für Miteinander und Augenhöhe. Und der Druck raus ist. Ich glaube, der Druck im Moment und auch dieses Micromanagement in den Lehrplänen, das macht viel kaputt. Wir brauchen diesen Raum fürs Miteinander und dann würde vieles funktionieren.
Und somit schließt sich eigentlich wunderbar der Kreis zum Anfangsthema des Selbstmitgefühls, dass wir wahrscheinlich anfangen, mit uns selbst wohlwollender zu sein, dann würden wir wahrscheinlich weniger Druck weitergeben.
Ja, absolut. Ja. Und da schließt sich auch der Kreis zur Forschungsfrage. Ja, wir wissen ja aus der Forschung ganz genau, dass wir, wenn wir in einem Stressmodus sind, dass uns nicht alle Fähigkeiten unseres menschlichen Gehirns zur Verfügung stellen und insbesondere auch nicht die Areale für Verbindung und Mitgefühl etc. Ja, sondern immer, wenn wir im Stress sind, sind wir im Überlebensmodus. Und natürlich geben wir das dann auch weiter. Wir haben überhaupt keinen Raum dann mehr, den anderen zu sehen. Und diesen Raum brauchen wir aber in jedem Miteinander und natürlich insbesondere in der Pädagogik.
Und da den Blick auch darauf zu lenken, ja, wie viel Stress habe ich aufgrund der Rahmenbedingungen? Und wie viel Stress kommt dann von mir? Also wo stresse ich mich selbst?
Ja, und das ist ein wahnsinnig interessantes Feld. Also da möchte ich jeden und jede nur dazu einladen, sich da selbst zu erforschen. Ja, denn ganz, ganz oft stressen wir uns selbst. Ja? Es geht ja in den wenigsten Fällen ums Überleben, sondern da geht es um eigene Perfektionismusmuster, um Muster, wo wir unbedingt anderen gefallen wollen und was Gutes tun wollen und dann aber über unsere Kraft hinausgehen. Und da dürfen wir liebevoll und mit Humor immer wieder uns selber beobachten und draufschauen, was tue ich da eigentlich gerade?
Ja, mit Humor und dann kommt auch Leichtigkeit zurück.
Ja, genau. Und das ist das Schöne dabei, ne? Das ist ein ganz toller Effekt, dass dann eben auch diese Leichtigkeit zurückkommt. Ja? Denn das ist ja das, wo ich oft den Eindruck habe, dass uns das mit steigendem Alter abhanden kommt. so gern und so schnell. Und also ich finde wirklich in der Selbstbeobachtung viel Leichtigkeit, dadurch, dass ich mich köstlich amüsieren kann über einige Muster, die ich da entdecke. Und über einigen Gedankenwirrwarr, der mir da immer wieder durch den Kopf saust. Aber auch über so Verhaltensmuster, ja. Also dieses, man sagt ja dann, ne, der Klassiker ist ja dieses, ich gehe in den Keller und weiß nicht mehr, was ich da wollte. Aber tatsächlich gibt's ja so viele solche Muster, ja. Jeder hat so seine schönen Muster. Bei mir ist es, ich stehe plötzlich vorm Kühlschrank. Und wenn man da so wach drauf guckt, das ist echt amüsant, ja. Was da so an Rechtfertigungen kommt, an Gedanken, an Emotionen, an Flucht vielleicht auch vor der Steuererklärung oder sonst irgendwas. Ja, einfach ein total spannendes Feld.
Liebe Melanie, danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und ja, auch für diese Prise Humor und Leichtigkeit, die du da auch in das Gespräch jetzt mitgebracht hast, für die ehrlichen Einblicke. Und ja, ich wünsche uns allen ganz viel Leichtigkeit, Humor und diese Wärme, diese liebevolle Wärme, die man da auch von dir so gut spürt. Vielen Dank.
Danke dir, liebe Lisa. Und das ist bei dir ja auch so spürbar. Und das sind wir auch eben wieder bei dem Pädagogik mit Herz. Ja, darauf kommt's an. Danke.
Danke dir. Willkommen zurück. Ich wünsche dir, dass du dir dieses warme, leichte Gefühl, das ich nach diesem Gespräch mit Melanie hatte, mit in deinen Alltag nehmen kannst. Ich wünsche dir für die kommende Zeit eine Prise Humor, Leichtigkeit und Gelassenheit mit dir selbst. Wie immer freue ich mich über deine Gedanken, über deine Erkenntnisse zu dieser Podcast-Folge. Lass uns sehr gerne in den Austausch kommen. Und ja, nimm sehr gerne am Gewinnspiel teil. Ich drücke dir die Daumen. Und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin alles, alles Liebe für dich. Und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Du machst einen Unterschied. Du bist wichtig. Wir brauchen dich. Danke, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Lisa.